Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der Sure 35, Fatir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und sie schworen bei Gott die feierlichsten Eide, dass sie, falls ein Prophet zu ihnen käme, sie das Beste aller rechtgeleiteten Völker sein würden. Doch als dann ein Prophet zu ihnen kam, flohen sie weiterhin die Wahrheit und mieden sie in ihrem Hochmut auf Erden und ihrer List und Tücke. Doch ihre List und Tücke wird sie selber treffen. Erwarten sie denn etwa anderes als das, was den Vorausgegangenen an bitteren Folgen widerfuhr? Niemals aber wird sich das Vorgehen Gottes ändern. Niemals wird es in seiner Tradition eine Änderung geben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 19. März 2024, gleich dem 29. Eswan 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie unseren Sonderbeitrag anlässlich der Nowruz-Feiertage. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Folge über das Dorf Abyane in der Provinz Isfahan gesprochen. Heute beschäftigen wir uns wieder mit einer Ortschaft aus dieser Provinz, nämlich dem Dorf Chefr, ein schöner Ort gelegen in der wunderbaren Naturlandschaft des Dena-Gebirges. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Chefr zählt zu den südlichen Dörfern der Provinz Isfahan. Dieses in den Bergtälern des Zagros- und Dena-Gebirges gelegene Dorf liegt 75 Kilometer entfernt von der Stadt Samirom um 2200 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist ein Teil des Dena-Schutzgebietes. Diese geschützte Gemeinde hat sehr starkes Potenzial für Ökotourismus. Sie hat zahlreiche hohe Wasserfälle, Eishöhlen, künstliche Eiskeller, dauernd fließende Quellen und angenehmes Klima, sowie 14 Gipfel, die in einer Höhe von 4000 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Außerdem befinden sich in Chefr auch zwei heilige Schreine von Imamzadeh Sayyid Muhammad und Imamzadeh Sayyid Ahmad, die von vielen iranischen Türken und Loren besucht werden. Wegen all dieser Attraktionen und auch wegen der verschiedenen einzigartigen Gattungen von Pflanzen und Tieren wurde dieses Dorf von der iranischen Kultur- und Tourismusorganisation als ein Ziel für den Fremdenverkehr auserwählt. Daher wurden für die Existenzgrundlagen der Region Maßnahmen ergriffen, damit die Migration der Dorfbewohner verhindert wird. Auch wurde den Bewohnern die Tourismuskapazität dieser Gegend klar dargestellt und Möglichkeiten für die Anziehung und Führung der Reisenden dargeboten. Die ersten Menschen, die sich an diesem Ort niederließen, hießen Guri, da sie zum Stamm Guri gehörten. Historisch betrachtet gibt es keinerlei genaue Dokumente über die Ortschaft, aber es wurden nach Ausgrabungen in dieser Gegend Keramik-Wasserleitungssysteme entdeckt, bei denen man für die Verbindung der Rohre Mörtel verwendet hat. Diese Wasserleitungen sind der Beweis dafür, wie sehr sich die Menschen früher bemühten, Wasser aus den Flüssen zu besorgen. Es wurden auch Überreste von 2 Badeanlagen mit Backsteinen sowie Keilschriften auf Felsen gefunden, die auf die kulturelle und architektonische Geschichte der Region hinweisen. Das gebirgige Dorf Chefr mit seiner zentrierten Wohnstruktur liegt treppenförmig in einem relativ steilen Bergtal. 2 Flüsse, die in den Dena-Gipfeln entspringen, umfassen die Ortschaft und kommen dann in der Nähe von Chefr zusammen. Diese 2 Flüsse fließen danach durch einige Dörfer, wo sie sich mit anderen Flüssen verbinden, und so entsteht am Ende der Fluss Marbor. Die Landwirtschaft dieser Gemeinde wird auf den Feldern und Gärten betrieben, die am Fluss liegen und für deren Bewässerung man das Flusswasser verwendet. Rund um Chefr liegen unzählige Gärten und Felder. Wirtschaftlich gesehen lebt das Dorf von Landwirtschaft und Viehzucht. Die Bewohner ernten Getreide, Obst und Früchte. Zu den bekanntesten Produkten dieser Ortschaft zählen Äpfel und Walnüsse, die auch exportiert werden. Manche Dorfbewohner beschäftigen sich mit der Seidenraupenzucht und dem Knüpfen von Teppichen und verdienen somit ihren Lebensunterhalt. Die Dorfbewohnerinnen widmen sich auch sehr schönen Handarbeiten, wie zum Beispiel dem Nähen von Glasperlen auf Stoff. Im Sommer wird in Chefr Imkerei betrieben. Ein Teil der Dorfbewohner ist zudem für die Führung der Bergsteiger zu den Gipfeln des Zagros und Dena-Gebirges zuständig.
Die Einwohner dort sprechen Farsi mit einem lorischen Akzent. Zu bestimmten Anlässen kleiden sie sich in ihren lokalen Trachten. Die Frauen tragen bunte, schöne Kostüme, die aus einer Kopfbedeckung, einem Kopftuch sowie einem Kleid und sehr weit geschnittenem Rock bestehen. Die Männer haben ebenso wie die Frauen ihre eigene einheimischen Trachten, dazu gehört ein Hut und eine besondere Hose. Die Aussicht zu den Rajshahi-Nomaden, die sich mit ihren Herden und Angehörigen von Mitten Frühling bis Ende Sommer in den dorfnahen Weiden niederlassen, machen die Ortschaft noch schöner, und die Nomaden haben auch großen Einfluss auf die Kultur der Gemeinde. Das äußert sich zum Beispiel so, dass die Dorfbewohner auf ihrer Hochzeitsfeiern nur nomadische Musik spielen. Liebe Hörerfreunde, das Dena-Gebirge birgt wunderbare natürliche Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel hohe Gipfel, Eiskeller, Höhlen, Flüsse und sehenswerte Wasserfälle. Seit 1991, als man diese Region zu einem geschützten Gebiet erklärt hat, ist sie ein sicherer Ort für verschiedene Arten von Tieren. In dieser Gegend leben Steinböcke, Ziegen, Braunbären, Wildschweine, Leoparden, verschiedene Katzen, Falken, diverse Adler, Rebhühner, Eulen und Zugvögel sowie mehrere Reptilienarten wie Kreuzottern, Nattern und Schildkröten. Des Weiteren sind dort auch verschiedene Heilpflanzen und Kräuter zu finden. Daher ist diese Gegend bei den Forschern in Fächern Biologie, Ökonomie, Ökotourismus und weiteren wissenschaftlichen Bereichen äußerst beliebt. Das Dorf Chevr wird das ganze Jahr über wegen seiner zahlreichen Natursehenswürdigkeiten und ökonomischen Regionen unter Bergsteigern, Skisportlern und Naturliebhabern bevorzugt. Interessant zu wissen ist auch, dass viele Gipfel des mittleren Dänaugebirges nur von Chevr erreichbar sind, besonders der Gipfel Rajmastan, der höchste Berg im Dänaugebirgszug mit 4.435 Metern. Daher ist die Ortschaft auch ein Camp für Bergsteiger und deren Bewohner sind Gastgeber vieler Touristen und Kletterer. Manche dieser Gäste besorgen ihre Kleidung, Schuhe, Ausrüstung und Nahrungsmittel in den Geschäften, die sich im Dorf befinden. Auch stellen viele der Menschen dort ihre Wohnungen und Häuser den Reisenden zur Verfügung. Touristen, die den Ort besuchen, genießen das Bergklima und werden nebenbei auch von den Leuten ganz herzlich aufgenommen und mit einheimischem gebackenem Brot, genannt Tiri-Brot, sowie diversen Eintöpfen und Milchprodukten bedient. Im Winter ist diese Gegend allerdings mit Schnee bedeckt und somit nur sehr schwer erreichbar. Will man das Dorf besuchen, so muss man auf dem Weg in die Stadt Isfahan Richtung Shahrezad nach Semirum fahren. Von dort erreicht man zuerst die Ortschaft Hana und dann kommt man in dieses einzigartige, wunderschöne Bergdorf. Nun sind wir wieder am Ende unseres Programms angelangt. Bis zum nächsten Mal, Gott.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehrdad Kazemi mit dem Titel Bahar Amad, das heißt Frühling ist da.
باش ازار آمد کسی آمد کسی آمد که ناکس رو کسی گردد مهی آمد مهی آمد که دفع هر قبار آمد دلی آمد دلی آمد که دلها را بخنداند
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie.
In unserem heutigen Beitrag, liebe Hörerfreunde, geht es um die Aufgaben von Eheleuten. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen eine Sache des Herzens. Zwar legt das Gesetz Verantwortungen fest, aber die beste Grundlage für die Pflichterfüllung sind die innere Verbundenheit und moralische Grundsätze. Die Rechte in der Familie sind deshalb so wichtig, weil die Familie als heilige Institution eine wichtige Position einnimmt. In einer Gesellschaft, in der Ehe und Familie sich einer großen Bindung erfreuen, beobachten wir die Verbreitung moralischer Werte, erhöhtes soziales Pflichtbewusstsein und tiefere Gefühlsverbindungen. Wenn zwischen einem Paar das Bündnis der Ehe geschlossen wird, beginnen aufgrund dieses Vertrages bestimmte Rechte und Pflichten zu gelten. Diejenigen Eheleute sind erfolgreich, die sich ihrer wichtigen Aufgabe bewusst sind und statt diesen Vertrag für das gemeinsame Leben zu schwächen, ihn durch die Liebe zueinander zu einem ewigen Bündnis machen. Die Beobachtung von bestimmten Grundregeln lässt eine Familie erfolgreich und ausgeglichen werden. Wir hatten schon einige Dinge aufgezählt, welche zur Festigung der Ehe führen. Eine Ehe wird zum Beispiel gefestigt, wenn beide Ehepartner einander bei der Weiterentfaltung helfen, sich gegenseitig ihre Zuneigung zeigen, positiv denken und einander vertrauen und Aufgaben gemeinsam bewältigen. Nun möchten wir über die Rolle der Vernunft und Logik bei der Regelung der Beziehungen zwischen Eheleuten sprechen. Eine große Gefahr für die Ehe sind zunehmende unlogische Erwartungen der Eheleute aneinander. Unangemessene Erwartungen können den Ehefrieden stören. Die meisten jungen Eheleute laufen Gefahr, unlogische Forderungen aneinander zu stellen. Dies führt oft dazu, dass sie gegenseitig ihre Gefühle verletzen. Die Krise beginnt, wenn unlogische, nicht erfüllte Erwartungen sich anhäufen. Die Beziehungen werden getrübt und allmählich immer mehr von negativen Gefühlen überschattet. Die Ehe wird brüchig. In einer ausgeglichenen Ehe einigt sich das Paar auf die Erfüllung logischer Erwartungen und verhindert auf diese Weise Zwietracht. Durch Einigung hinsichtlich ihrer Wünsche erzielen sie Übereinstimmung und Einklang. Ein Gleichgewicht in den Beziehungen ist erzielbar, wenn die Beziehungen zwischen den Eheleuten auf einer logischen Basis beruhen. In diesem Fall erwartet keiner von dem anderen etwas, was seine Kräfte übersteigt. Der Mensch hegt Selbstliebe und tendiert daher immer irgendwie zu den persönlichen Vorteilen. Dies führt, wenn er noch ledig ist, zu weniger Problemen. Aber bei einer Heirat stoßen die egoistischen Tendenzen der Eheleute aufeinander. Es hängt dann von Erziehung und Charakter der Eheleute ab, ob sie im gemeinsamen Leben anstatt nach dem eigenen Geschmack zu handeln und sich gegenüber dem anderen mit Gewalt durchzusetzen, nach geeigneteren Grundlagen zur Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten suchen und die Vernunft gelten lassen. Es gibt Ehen und Familien, in denen einer allen anderen gewaltsam seinen Geschmack aufzwingen will. Die Vernunft wird beiseite gelassen und eine dunkle Atmosphäre breitet sich im Hause aus, weil nur eine Person entscheidet und die anderen nicht an der Entscheidung mitbeteiligt werden.
Die Beziehungen zwischen Eheleuten zu regeln, sind Abmachungen nötig. Aber ein Regelwerk kann nur dann die Beziehungen zwischen Eheleuten formulieren, wenn es aufgrund des Rechtes und entsprechend der seelischen Bedürfnisse aufgestellt wird. Das Recht des Mannes und das Recht der Frau muss anerkannt werden. Logik und Recht dürfen nicht von Begründungen durch Geschlecht, Alter und Bildungsgrad verdrängt werden. Deshalb können weder der Mann, weil er ein Mann ist, noch die Frau, weil sie eine Frau ist, beliebig dem anderen ihre persönlichen Ansichten aufzwingen. Die islamische Morallehre unterstreicht, dass der Mensch sich nach der Wahrheit und der Vernunft richten soll. Der Islam bezeichnet die Liebe zur Wahrheit als Voraussetzung für Moral und Glaube. Aus der Vorgehensweise der großen Gottesfreunde entnehmen wir, dass der Mensch die Wahrheit sagen und die Wahrheit akzeptieren soll, auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil ist. Eheleute müssen daran denken, dass bei einem Konflikt manchmal die Gegenseite im Recht ist. Dann gebietet ihnen die Moral und Religion, dass sie sich zu dieser Wahrheit bekennen und sich ihr beugen. Dieses Bekenntnis basiert auf dem Bekenntnis zu den Prinzipien des Glaubens und bereitet dem Menschen den Boden für inneren Frieden. Außerdem vertreibt es auf der Gegenseite den Zorn. Die Verneinung der Wahrheit und der Logik ist der Beginn von Hass und bedeutet Vertrauensverlust auf der Gegenseite. Dr. Roem, Experte in Erziehungswissenschaften, sagt: Bei einer Familie, in der ständig Konflikt und Streit vorliegt, haben wir es mit einem Milieu zu tun, das vom Sturm heimgesucht wurde und die Eheleute nicht mehr anspricht. Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, fühlt sich in einer solchen Familie keine Seite glücklich. Wenn auch bei Konflikten anscheinend die eine Seite siegt, so bedeutet dies keinen Erfolg für sie. Die Folgeerscheinungen eines Streites bereiten den Boden darauf vor, dass beide Seiten unglücklich sind. Die Regeln des Islams erlauben nicht, dass der Mann unlogisch gegen seine Frau handelt. Der Islam empfiehlt vor allen Dingen die Nachsicht gegenüber der Frau. Die Männer können viel ertragen und sie müssen auf die zarte und gefühlvolle Natur der Frau achten. Frau und Mann sollen gemäß den religiösen Lehren in der Familie den Eigensinn und Dickköpfigkeit beiseite stellen und bei Konflikten solle jeder von ihnen wegen des höherstehenden Ziels auf einen Teil seiner Rechte verzichten. Die Psychologen haben einige Wege vorgeschlagen, um eine vernünftige, angemessene Beziehung in der Familie zu erreichen. Hier einige Vorschläge. Stützen Sie sich im Gespräch mit Ihrem Ehepartner auf überzeugende Argumente. Wenn es Ihrem Ehepartner schwerfällt, die Wahrheit zu akzeptieren und sein Stolz verletzt wird, dann wandeln Sie Ihre Forderung in einen freundlichen Vorschlag ab. Ziehen Sie manchmal Ihre eigenen oder die Erinnerungen anderer heran, um Streitigkeiten logisch zu klären. Wenn Ihr Ehepartner nicht logisch reagiert, dann machen Sie ihn auf die Fälle aufmerksam, bei denen er auf logischem Wege Erfolge erzielt hat. Dadurch helfen Sie ihm, sich in dieser Hinsicht zu ändern. Übrigens, in einer Familie, in der Logik gilt, haben natürlich unangemessene und herabsetzende Kritik und Tadel keinen Platz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Rahimian mit dem Titel Mojde-e Bahar, auf Deutsch Der frohe Botschaft des Frühlings.
مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر، برکش ای مرغ سحر، نغمه داوودی را، برکش ای مرغ سحر، نغمه داوودی را، که سلیمان گل است، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. برکش ای مرغ سحر، نغمه داوودی را، که سلیمان گل
گرچه ما عهد شکستیم و گناه حافظ کرد، لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد، لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Nowruz-Feiertage. Weiterhin guten Empfang.
Alle Jahre wieder und auch dieses Jahr. Das alte Jahr verabschiedet sich, das neue kündigt sich an. So ist es überall, auch in Iran. Und wie Sie inzwischen wohl alle wissen, das neue Jahr in Iran beginnt nicht mit dem 1. Januar, sondern mit dem 21. März.
Der Jahreswechsel in Iran ist begleitet mit einer Reihe Sitten und Gebräuchen, den ältesten und schönsten nationalen Bräuchen überhaupt. Das neue Jahr in Iran, das neue Jahr des in Iran üblichen Sonnenkalenders ist, wird eingeleitet mit einem Fest.
Einem Fest, das am ersten Tag des Monats Farvardin, also des ersten Monats im Sonnenkalender, beginnt und bis einschließlich dem 13. Farvardin andauert. Das heißt, der eigentliche Festtag ist der erste Farvardin, dem dann eine, na sagen wir, festlich und heiter gestimmte Neujahrszeit folgt, bis zum 13. Farvardin. Und da das iranische neue Jahr beginnt, wenn die Kälte des Winters nahezu gewichen ist und der Frühling kräftig ins Land einmarschiert, wenn die Knospen an Baum und Strauch aufbrechen und in allernächster Zeit blühen und grünen ist, weit und breit, nun, da ist es nicht verwunderlich, dass Neujahrsfest und Neujahrszeit in diesem schönen Land ganz besonders herzerquickend sind. Allen Ernstes, der Frühlingsbeginn, das Wiedererwachen in der Natur ruft in uns das Gefühl hervor, selbst zu erwachen, neu zu beginnen, so quasi in ein neues Leben einzusteigen, auch wenn es das gleiche und ein möglicherweise schon ziemlich bejahrtes ist.
Frühlingsbeginn, Erwachen um uns herum und in uns und dazu das neue Jahr. Ja, und das bricht in wenigen Tagen, wie gesagt, am 21. März hierzulande an. Und dieses alte nationale Neujahrsfest, das damit verknüpft ist, gehört zu den althistorischen menschheitsgeschichtlichen Themen, mit denen sich nicht nur iranische Historiker und Volkskundler befassen und befassen, sondern auch Altertumsforscher und Orientalisten in aller Welt. Und sie alle äußern und äußerten ihre Ansichten und Thesen dazu, wie und wann entstand es, was war die Ursache, welche Vorstellungen brachten es hervor, was waren die Hintergründe und Ähnliches. Und die Studien und Nachforschungen, die diesbezüglich unternommen wurden, sind so umfassend, so vielgestaltig und umfangreich, dass allein ein stichwortartiger Bericht über die mannigfaltigen Forschungsergebnisse und unterschiedlichen Auffassungen Bände füllen würden.
Seit alters her gehen Neujahrsfest und Neujahrszeit mit einer Reihe Sitten und Bräuchen einher. Doch ebenso wie auch andere Sitten und Gebräuche im Laufe der Zeit Wandlungen erfahren, war auch das iranische Neujahrsfest im Laufe der Epochen gewissen Veränderungen unterworfen. Was jedoch feststeht, ist, dass es seit altgeschichtlicher Zeit in Iran begangen wird, ja, und dass die altiranischen Neujahrsbräuche nach und nach, als sich die Iraner dem Islam zuwandten, vom islamischen Glaubens- und Kulturgut beeinflusst wurden. Der islamische und koranische Einfluss auf sie ist auch heute noch deutlich wahrnehmbar. Dass sich Neujahrsfest und Neujahrsbrauch so lange erhalten konnten und wohl auch weiterhin sein werden, ist wohl auf eben dieses ihr enges Miteinander mit der islamischen Kultur zurückzuführen.
Da viel von Ihnen an den heutigen Neujahrsbräuchen interessiert sind, wollen wir auf die, die einst im altgeschichtlichen Iran üblich waren, verzichten, um Zeit genug zu haben, Sie über die, die in unserer Zeit gang und gäbe sind, informieren zu können.
Zunächst möchten wir noch einmal daran erinnern, dass es in Iran viele unterschiedliche Volksgruppen gibt, beispielsweise Perser, Kurden, Loren, Türken, Belutschen, Turkmenen und Araber. Und sie alle haben ihre eigenen Sitten und Gepflogenheiten, denen sie nach wie vor treu sind und an denen sie hängen. Dennoch aber gibt es so etliches im iranischen Brauchtum, das von allen, wo immer sie auch leben mögen, in der iranischen Hochebene, in den Niederungen, an den Meeresküsten oder in der Kavir, gehegt und gepflegt wird. Und das sind jene allen gemeinsamen Bräuche, die sie wie Bindeglieder einer Kette miteinander verbinden. Mit anderen Worten, verbindende Gemeinsamkeiten, schon seit Jahrtausenden. Zu diesen Bräuchen gehört das Neujahrsfest, das sie alle in allen Landesteilen, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedlichen Religionen angehören und unterschiedliche Lebensweisen haben, feiern, und zwar ausführlich. Und wenn es dabei auch kleine regionale Unterschiede gibt, so sind sich die Neujahrsbräuche in den verschiedenen Landesteilen und Provinzen doch ziemlich ähnlich.
Was sind das aber nun für Bräuche und Gepflogenheiten? Nun, zunächst einmal gibt es so allerlei Vorbereitungen, die vor dem Jahreswechsel getroffen werden. Überall im Lande. Es geht schon ab Beginn des letzten Monats im alten Jahr los, also ab Anfang Esfand. Da wird nämlich eingekauft, alles, was man zum Beginn des neuen Jahres braucht. Süßigkeiten, Nüsse, Knabberkerne und vieles andere mehr. Vor allen Dingen auch neue Kleidung und Dinge im Haushalt, die gebraucht werden. Denn ins neue Jahr möchte man nach Möglichkeit und Geldbeutel mit neuen, heilen, nicht verbrauchten und nicht verschließenen Dingen hineingehen. Das ist eine alte Sitte, die sich bis zum heutigen Tag erhalten hat. Allerdings gibt es nirgendwo in Iran so eine Art Neujahrsfestkleidung. Nein, das nicht, wohl aber eben neue gute Kleidung, die dann weitergetragen wird, solange sie heil und tragbar ist. Nebenbei, es gibt sogar in einigen Regionen Irans Sprichworte, die das Neueinkleiden zum neuen Jahr betonen.
Jedenfalls, in dieser Vor-Neujahrszeit sind Basare und Geschäftsviertel stark besucht, sehr stark sogar, denn alles ist auf den Beinen. Und die Geschäftsleute, nun für sie ist diese Zeit im Jahr sozusagen die hohe Zeit, denn nun haben sie Hochkonjunktur. Nie ist ihr Umsatz so hoch wie gerade jetzt in diesen Wochen des letzten Monats im Jahr. Und auch Sie, in welcher Branche Sie auch sind, Sie alle bringen Ihre Läden und Stände in Schuss, wienern und polieren, dekorieren Sie neujahrsmäßig und bringen Ihre bunten Lichterketten vor und in Ihren Schaufenstern an. Ähnlich wie in der Adventszeit in der europäischen Welt, da es in den Geschäftsvierteln nur so glitzert und funkelt. Und hier ist es in der Vor-Neujahrszeit natürlich auch zu anderen festlichen Anlässen nicht anders. Ja, und es wird sauber gemacht, groß reine machen in Haus, Hof und Garten. Hier bezeichnet als Honetakoni. Alles wird auf Hochglanz gebracht und ausgebessert, was auszubessern ist oder aber eben erneuert. Anzumerken ist, dass dies nicht nur ein nationaler Brauch ist, sondern abgesehen davon einem islamischen Gebot entspricht. Auf Reinlichkeit und Ordnung wird im Islam ganz besonderer Wert gelegt. Und wie Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam erklärte, ist Reinlichkeit ein Zeichen für Glauben. Das heißt, kein wirklich Gläubiger, der nicht auf Sauberkeit, Hygiene und Reinheit achtete. Man beginnt mit dem Hausputz auch nicht in den letzten ein, zwei Tagen, sondern schon einige Zeit vorher, damit man zum Fest wirklich alles geschafft und sauber hat.
Anzumerken ist, dass in den letzten Jahren, das heißt nach dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran, auch die Stadtverwaltungen ein Großreinemachen in Straßen, Basaren, auf Plätzen in Parks und sonstigen öffentlichen Einrichtungen veranstalten. Oftmals unter freiwilliger Mithilfe der Bürger. Ganz besonders die Jugendlichen haben Spaß an der Sache und machen mit.
Was in recht vielen Haushalten, insbesondere in einigen Gegenden, Sitten ist, ist das Plätzchenbacken zum Fest. Dies trifft vor allen Dingen die Bewohner von Raswin, Yazd, Eswan und auch Kerman zu. Allerdings, auch in den anderen Städten und Ortschaften gibt es viele Mütter und Frauen, die eifrig und gern diese süße Aufgabe, die sie sich selbst auferlegen, wahrnehmen. Ansonsten aber werden Süßigkeiten eingekauft, in guten Konditoreien. Und da diese in der Neujahrszeit und auch schon zuvor Hochbetrieb haben, werden oftmals schon einen Monat vor dem Fest Bestellungen entgegengenommen. Zum Fest braucht man nämlich Süßigkeiten, Knabberkerne und Obst, noch und nöcher, denn Neujahrsbesucher kommen, und zwar zahlreich. Und sie alle werden bewirtet, und zwar gut und reichlich. Auch das ist guter Brauch in Iran.
Apropos Yazd, das Neujahrsgebäck dieser Stadt ist weit bekannt und beliebt und wird in alle Landesteile verschickt. Hergestellt wird es in großen Süßigkeiten produzierenden Bäckereien, die eigentlich den Charakter regelrechter Fabrikbetriebe haben. Zu den Süßigkeiten, die in der Neujahrszeit aktuell sind und vor allen Dingen in Yazd gang und gäbe, gehörten das köstliche Rotab und Borlava-Gebäck und auch das besonders bei Kindern beliebte Peshmerg.
Und da wir gerade bei Yazd sind, auch dies noch schnell. Brauch ist dort das Panjechini, das heißt, 5 Tage vor dem Fest schmücken die Geschäftsleute ihre Läden zum Fest, und zwar ganz toll. Mit Lichterketten, viel glänzendem und natürlich tollen Angeboten in schön dekorierten Vitrinen. Zu erwähnen ist, dass es in diesen alten Panjechini-Brauch auch in Arano und Bitgol gibt und ebenfalls in Esfahan.
Die Bauern in den Gegenden am Rande der Kaveh, das heißt in Zentraliran, halten diese letzten 5 Tage vor dem Jahreswechsel ebenfalls hoch in Ehren. Sie bereiten sich innerlich auf das neue Jahr vor, das ihnen mit dem Erwachen in der Natur einen Neubeginn in der Land- und Feldwirtschaft verheißt. Aktivität, Arbeit, Elan, Frucht und Ernte.
Und auch hier in der Kaveh bzw. in ihren Randgebieten ist das Großreinemachen vor dem Fest Usus, nicht wegzudenken. Eine ernsthafte, doch zugleich auch frohstimmende Angelegenheit, die in der Regel mit allem Elan wahrgenommen wird, ist sie doch sozusagen der Auftakt zum neuen Jahr, in dem hoffentlich alles besser wird. Und zum Schluss noch dies. In diesen Tagen gehen die Kinder hinaus in die Wiesen, suchen die ersten Frühlingsblumen, die sie aus dem Erdreich hervorgewagt haben. Vor allen Dingen die violetten Sambuse.
Sowohl um damit die Vasen zu Hause zu füllen, als auch um nach altem Brauch mit den Sambuse-Blüten die obligatorischen gekochten Eier zum Fest zu färben.
Ja, und auch dies noch ganz kurz. Vor dem Fest wird von den Leuten der Kaveh ein ganz spezielles, salzloses Neujahrsbrot gebacken, das, wie sie sagen, segensreiches Brot ist und zu ihrem Haftsinn gehört. Was ein Haftsinn ist, sagen wir Ihnen ebenfalls in Bälde, da wir uns nun für heute von Ihnen verabschieden müssen. Also dann, auf Wiederhören.
Machen Sie's gut.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.